Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Mais um café. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Herzlich willkommen bei Mais um Café, dem Podcast von Radio Dreieckland. Normalerweise produziert auch mit der Agencia Pulsar in Brasilien, aber heute senden wir ja im Januar und im Januar haben unsere Kolleginnen in Rio ihren Urlaub und das ist auch ein wohlverdienter Urlaub, den sollen sie ruhig nehmen. Deswegen haben wir heute eine Art Sondersendung. Der nächste Anlass oder der weitere Anlass zu dieser Sondersendung ist das 25-jährige Cobra-Jubiläum, der Verein Kooperation Brasilien, der auch diesen Podcast mit unterstützt. Der wird 25 Jahre alt und deswegen haben wir dieses Jahr sozusagen unser Jubiläum im April und werden es feiern in Berlin. Da seid ihr auch alle herzlich dazu eingeladen und wollen deswegen ein bisschen zurückblicken auf die Kooperation Brasilien und ein bisschen Erinnerung rufen, was ist denn da in diesen 25 Jahren schon alles passiert. Deswegen habe ich heute einen Studiogast hier, der sich gleich vorstellen wird. Und noch kurz die Übersetzung. Wir werden auch dieses Programm in Deutsch und Portugiesisch machen, auch wenn jetzt zwei Deutsche Portugiesisch das immer selbst übersetzen. Aber wir wollen ja die Grundlage des Programms aufrechterhalten, damit auch Brasilianerinnen und Brasilianer uns verstehen und auch was lernen können über die Cobra-Geschichte, über die Solidarität mit Brasilien. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Mais um Café. Produzido pela Rádio Dreieckland, normalmente com o apoio da Pulsar, da agência Pulsar no Rio de Janeiro. Como vocês bem sabem, no Brasil agora está todo mundo de férias, minhas colegas também, eles merecem, está tudo de boa, mas vamos tomar isso. Essa situação como iniciativa para fazer um programa um pouco diferente. Vamos dar uma olhada para a nossa organização da cooperação Brasilian Cobra, que nesse ano tem o seu aniversário de 25 anos. Faz 25 anos a associação Cobra se fundou aqui em Freiburg e por isso queremos ver um pouquinho o que aconteceu nesses 25 anos e temos um convidado aqui que vai nos explicar um pouquinho o que ele experimentou durante seu tempo na Cobra. Bem-vindo, Hartmut. Hallo.
Hallo, ich bin Hartmut.
Genau, wir haben dich eingeladen, weil du in der Cobra-Geschäftsstelle gearbeitet hast, zwischen 99 und 2002. So ungefähr in der Mitte, ne? Cobra war da gerade ein bisschen älter als 10. Und für uns oder für mich ist das ja eine Zeit, die schon ein Stück zurückliegt. Ich bin 2013, 2012 zur Cobra dazu gestoßen. Das ist alles schon ein bisschen her für mich. Vielleicht kannst du erstmal erklären, einen kurzen Abschnitt, in welcher Zeit du in der Cobra gearbeitet hast, was du grob da gemacht hast. Und dann wollen wir aber erstmal noch auf deine Brasilien-Vergangenheit schauen, bevor wir dann die Cobra-Zeit genauer beleuchten. Du hast auch Musik mitgebracht, werden wir während der Sendung ein bisschen reinhören. Cobra, und você trabalhou na Cobra? Entre 99 e 2002, e para mim isso já é um tempo bem atrás. Eu me juntei ao Cobra 2013, então eu gostaria de saber o que você podia comentar um pouquinho, primeiro em breve, quanto um pouco o que você fez lá nesses três anos, mas antes que vamos, mas só em breve, porque queremos saber o que é a ligação de você com o Brasil antes de entrar realmente no centro da Cobra.
Bem, vamos começar com o meu trabalho na Cobra, que iniciou-se em 1999. Na época tinha tornado do Brasil, onde trabalhei como voluntário ou cooperante. E quando os nossos contratos no Brasil acabaram, eu comecei a pensar o que, que eu vou fazer na Alemanha. E já sabia que eu vou tornar de Minas Gerais para Friburgo. E já sabia que lá existe uma articulação de grupos de solidariedade ao Brasil, uma rede, e a coordenação da rede era em Freiburg. Aí já comecei a fazer contatos do Brasil para cá e tentando articular um projeto, um financiamento para meu trabalho lá, porque eu, a Cobra não tinha recursos para isso. E a ideia era não fazer um trabalho voluntário, mas avançar com a organização também da Cobra. Aí a Cobra conseguiu um projeto com a organização que me levou para o Brasil, que era um serviço alemão de cooperação técnica e social, em alemão DED. E uma linha de projetos do DED desses SACTES era fazer um trabalho de articulação e conscientização também com o público na Alemanha. E dentro desses quadros, a Cobra conseguiu um projeto e esse apoio financeiro. E o projeto era articular grupos alemães que acompanham um trabalho, na época, um trabalho de conservação de florestas tropicais do Brasil, principalmente na Amazônia, mas também na Mata Atlântica. Então, o projeto era para avançar com essa articulação de grupos por 2 ou 3 anos dentro do quadro da Cobra. Auf Deutsch war es so, ich war vor 99 habe ich begonnen bei der Cobra. Vor 99 war ich in Brasilien als Entwicklungshelfer mit dem DED. Und als die nach 6,5 Jahren die Verträge zu Ende gingen oder so langsam, dann habe ich mir überlegt, was mache ich in Deutschland. Es war klar, dass wir nach Freiburg zurückkehren und ich wusste, dass in Freiburg oder Eichstätten mit dem Wolfgang Hees eine Geschäftsstelle dieses Cobra-Netzwerks besteht. Und dann habe ich mit dem Wolfgang Kontakt aufgenommen und wir haben überlegt, was wir machen. Und der DED hat damals sogenannte Inlandsprojekte auch gemacht für Bildungsarbeit in Deutschland. Und zu der Zeit war das brennendste Thema die Entwaldung der Tropenwälder und die internationalen Versuche, die Wälder zu retten. Da hat sich Deutschland sehr stark und auch die deutsche Regierungsorganisation, die GTZ, sehr stark in Brasilien engagiert und dann war die Idee, man könnte auch für die Interessierten und die Zivilgesellschaft in Deutschland da ein Projekt machen, um über dieses sogenannte Pilotprogramm zu informieren und die interessierte Gruppen zusammenzubringen, also eventuell ein Netzwerk zu bilden. Und das war dann das Inhalt dieses Inlandsprojekts mit dem DED. Der DED hat das Projekt akzeptiert und dann auch für 2 Jahre finanziert. Und so bin ich dann bei der Cobra gelandet. Habe am Anfang 99 dann freiwillig gearbeitet und dann 2000 bis 2002 dann offiziell im Vertrag.
Für mich ist es jetzt auch spannend, du hast es schon erwähnt, ein bisschen auf die Zeit einzugehen, bevor du zurückgekommen bist sozusagen, also deine Zeit in Brasilien, was da für eine politische Situation war. Also ich habe ja, keine Ahnung, ja, politisiert habe mich irgendwie schon so unter 2000er Jahre, aber es ging ja dann in Brasilien, eigentlich seit ich mich mit Brasilien beschäftigt, war da die PT an der Macht und jetzt ist es anders und das ist für mich sozusagen was Neues. Bei dem wäre es für mich spannend, ein bisschen was zu hören, wo du in Brasilien gelandet bist, in was für konkreten Projekten und was da die Themen waren, mit denen ihr euch konkret beschäftigt habt. Ein bisschen was hast du ja schon gesagt mit Wald und Tropenwaldgeschichten, aber vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was da genau passiert ist. Para mim, como sou bem novo ainda, ainda. Quando eu sempre pensei no Brasil, sempre o PT era no governo, né? Ou seja, eu, quando o PT assumiu, eu tinha 18 anos, estava recém saindo da escola, viajei na América do Sul, mas já o PT estava no poder, né? Então, eu estava lá em 2012, 2013, e agora é outra situação. Agora, o PT, todo mundo sabe, no impeachment do ano passado, a Dilma não está mais presidente, faz maio, o tema está aí, e eu gostaria de saber um pouquinho como foi o tempo, a situação quando você estava no Brasil antes do governo Lula, do primeiro governo Lula, e quais eram os temas que você trabalhou lá no Brasil como cooperante?
Bem, se eu me lembro bem, o Lula já tentou em 89 para se candidatar, mas não conseguiu. E quando a gente decidiu de procurar um trabalho no Brasil, era em 92, se não me engano, o governo ou do Itamar Franco ou do Fernando Henrique Cardoso. E na época, o meu trabalho era esse, o programa do Serviço Alemão dos Voluntários, é sempre se juntar com uma entidade local, organização local, e para o cooperante trabalhar com os técnicos brasileiros. E assim iniciou-se o meu trabalho lá. Trabalhei, a gente chegou em Governador Valadares, Minas Gerais, leste de Minas, no Vale do Rio Doce, o Rio Doce, que foi agora em novembro de 2014, o rio atingido pela catástrofe da San Marco, né? E a gente então chegou na região de Valadares, onde tinha um grupo de uma entidade chamada Centro de Assistência Técnica, que deu apoio à comunidades rurais, assessoramento a comunidades rurais locais e aos assentamentos que tinha na região. O MST era na época muito forte e sempre aconteceram algumas ocupações e na região de Minas, principalmente, e Governador Valadares, lá tinha grandes terrenos e grandes agricultores para criar gado. Então tinha também muita terra improdutiva e assim era um núcleo para assentamentos. E quando comecei a trabalhar, tinha pelo menos 3 ou 4 desses assentamentos, alguns mais recentes, outros já mais estabelecidos. Então o Centro de Assistência Técnica prestou serviços na roça para melhorar a subsistência dos assentados, né? Que ainda eram em processo de ganhar a terra. Não? A terra era ocupada, mas a desapropriação dos grandes fazendeiros não tinha acontecido. Então era uma situação bem difícil no campo. E então conceitos do Centro de Assistência Técnica, do CACI, era dar um apoio na agricultura familiar e principalmente produção agroecológica. E isso se levou durante todo o meu trabalho. A gente chegou em 1993 até 99. Fizemos esse trabalho para melhorar a produção. Quem conhece a região de Valadares, é tudo pasto, quase não tem mais matas. Então, a gente incluiu também um trabalho de criar sistemas agroflorestais, plantar árvores ou frutíferas também, forrageiras, nas roças e nas comunidades. Fizemos várias áreas, modelos desses sistemas agroflorestais. E criamos viveiros para produzir as nossas mudas E o principal era incluir também fugívoras e até mudar um pouco ou sugerir modificações na alimentação, valorizando frutos mais. E outra coisa era trabalhar com açúcar, cana, tinha bastante, produzir açúcar mascavo, um produto já alternativo na época. E assim a gente se levou. Era a época do Fernando Henrique Cardoso, os fazendeiros eram muito fortes e o Lula ainda não tinha nenhuma chance de ganhar a presidência, né? Então, foi assim que a gente passou os anos e depois a gente voltou para a Alemanha. Agora eu vou... Ich traduziere es in Alemão. Ich war also mit meiner Frau zusammen Entwicklungshelfer beim DED in Governador Valadares, das ist der Osten von Minas. Das ist eine Stadt, die vom Rio Doce durchzogen ist. Die Region ist bekannt für die Erzausbeutung und Erzlieferung. Der Rio Doce war vor knapp 2 Jahren ja massiv in den Schlagzeilen, als die San Marco diese Schlammlawine in den Fluss ergoss und dann das ganze Leben, Flussleben, Fischleben zerstört hat. Valadares war eine Region, die total entwaldet war. Ich bin vom Hintergrund her Förster. Und die Idee war dann, es ist immer so, dass die Deutschen zusammen mit einer brasilianischen Organisation arbeiten. Da gab es in Valadares einen kleinen Verein mit 3, 4 Technikos oder Technikern. Gleiche Ausbildung wie ich, also Landwirte und Forstwirte gemischt. Und dann haben wir versucht, die Landgemeinden und die Besetzten, die Gemeinden, die Land besetzt hatten im Rahmen der Bewegung des MST, gab es Landbesetzungen in der Region und diesen Produzenten oder Subsistenzlandwirten wollten wir Unterstützung gewähren, also technische Beratung zur Verbesserung des Landbaus, zur Diversifizierung der Vegetation, auch Schutz der Vegetation gegen Erosion. Bodenverbesserung und dann Produktion zum Beispiel von Früchten, aber auch dann Vermarktung von Produkten, die in der Region eben auch bei den Kleinbauern entstanden sind, wie zum Beispiel Milch oder Joghurt, mit allen Transportproblemen von der Hossa zum Markt. Das war die Aufgabe, in der ich da beteiligt war, zwischen 93 und 99. Damals war es die Zeit vom Fernando Henrique Cardoso. Ich habe auch noch eine kurze Zeit vom Itamar Franco erlebt. Die Großgrundbesitzer waren sehr stark. Das MST hat versucht, dagegen zu halten und auch immer wieder Land zu besetzen. Mit all den Schwierigkeiten und dann am Anfang immer unter der Plane zu leben, unter prekären Umständen, bis sich dann von Regierungsseite Unterstützung gab oder auch internationale Unterstützung über Spenden und dann ein Apoyo Tecnico, also technische Unterstützung durch so kleine Vereine, die auch mit ausländischen finanziellen Ressourcen gestützt waren. Konkret die kleine Organisation, bei der ich war in Valadares, hatte dann Unterstützung von Miserio bekommen oder Brot für die Welt war in der ganzen Region in Minas Gerais auch tätig. Und damit konnten wir dann die Arbeiten finanzieren.
Vielleicht, genau, können wir eine kurze Musikpause mal auch einlegen und was hören, was du uns mitgebracht hast, damit wir einen kurzen Intervall mal reinkriegen?
Ja, die CD ist von der Cobra. Die Cobra hat am Anfang nicht nur dokumentiert, sondern auch zum Teil dann brasilianische Bücher aufgelegt und verkauft. Dabei auch dann noch CDs. Das ist jetzt der Sepp Pinto, ein minerischer, also von Minas ein Sänger. und der singt uns was Typisches über die Hossa.
Hören wir mal rein.
Olha só, naquele tempo que a gente plantava roça e que o homem da mão grossa ainda tinha algum valor, nós trabalhava cantando nos becos dos cafezal, nos multirão, nas empreitas, até nas trocas de dia, pois no final nós sabia que a festança era sagrada. De noite tomava banho, passava água de cheiro, brilhantina no cabelo, tinha que estar bem cheiroso para enfeitiçar os olhos de Maria do Socorro. Quem sabe até lá na festa, na hora da pagodeira, nós arranjava a maneira de pispiar um namoro. Cheia, rasga o céu da harmonia. É primavera, toda a serra se florou. Maria Amélia, bote mais água de cheiro. Lindo botão desabrochando para o amor. Quem não conhece o jeito de Minas Gerais? Ai, ai, meu Deus, quem ainda não passou por lá? O mutirão e o baile no fim da capina. E o cantador cantando a flor do cafezal. A mineirada diz, uai, uai, João do Mato tá vencido, só não foi pra nunca mais. Capinador que fura seu beco primeiro, o corgo inteiro reconhece seu valor. Mulher casada põe um vestido rodado. Moça sorteira se transforma em beija-flor. Põe querosene Maria na lamparina. Dança no claro, pois seu pai é ciumento. Mas se torcia pra Tomé ser o primeiro, a outra festa pode ser de casamento. Bonita, pois comigo ninguém pode. Vem cachazinha, menino, no pé do eito. Se vier pra ser bem feito, pois de noite tem pagode.
Mineira da diz, uai, uai, João do Mato tá vencido, só não foi pra nunca mais. Sepinto Pinto war das in dem Fall. Und die Cobra produziert und vertrieb damals CDs. Das ist auch sehr spannend. Ein Teil der Cobra-Arbeit, die ich noch gar nicht kenne aus meiner eigenen Erfahrung. Ich finde, wir sollten die Gelegenheit nutzen, dass du da bist und noch ein paar Worte zu diesen Assentamentos verlieren. Also wenn wir hier von Landbesetzungen sprechen, also ich kenne das ein bisschen aus Frankreich, da wurde ehemalige Schrebergärten, die zu einem Luxuswohnviertel umgewandelt werden sollten, haben wir da mal besetzt. Und da sind jetzt urbane Gärten drauf und da sind halt irgendwie 30, 40 Leute machen da im Prinzip ihren Freiraum und ihre autonome urbane Gärtnerszene und so. Was bedeutet Landbesetzung in Brasilien, jetzt wenn wir vom MST sprechen, wie viele Leute sind da am Start, was für ein Organisationsgrad gibt es da? Gibt es da Schulen, keine Ahnung, Produktion, wie sieht es da aus? Gostaria aproveitar que você está aqui de falar pouquinho dos assentamentos lá no Brasil. Se a gente falar aqui de uma ocupação de terra na Europa, isso mais muitas vezes acontece no contexto urbano, onde alguns ativistas militantes estão ocupando uma terrinha para fazer um pouco de agricultura urbana, para protestar contra um projeto de urbanização que eles não querem, de casas de luxo e tal. Mas lá no Brasil eu acho que é uma coisa diferente, que você talvez poderia explicar um pouquinho mais para a gente que é um assentamento lá no MST.
Bem, eu vou começar com português. Claro que eu não vou explicar as ocupações e os assentamentos aos brasileiros que entendem o português. Eu posso fazer mais um relato histórico, como eu achei a situação nos anos 90, quando o MST era forte, era muito bem organizado e se articulou também com... junto com os sindicatos dos trabalhadores rurais e da CPT, Comissão do Pastoral da Terra, algumas vezes tinha auch concorrência. E na região de Minas, era uma coisa, às vezes, quando aconteceu uma ocupação, uma coisa mais secreta, tinha que determinar uma data para fazer acontecer e tinha que chegar no local de uma fazenda, que não era fácil, né? Tinha que ter transporte e já chegar com tudo maquinaria e com a lona para fazer as ocupações e se hospedar também na situação e se alimentar. Criar alguma infraestrutura simples para conseguir sobreviver no local, que às vezes eram as terras não produtivas, era muito difícil para viver delas, era capim principalmente. E como você vai fazer, produzir um milho, né, nessa situação? Era seco, às vezes não tinha acesso à água e coisa, então era um desafio muito grande de sobrevivência. Outros assentamentos tinham nas beiras das estradas, onde é ainda mais difícil para sobreviver. Tinha, às vezes, a polícia militar que enfrentou esses os ocupantes, destruíam alguma coisa, né, para desviabilizar a sobrevivência. Então, foi um sofrimento muito grande por parte das pessoas, das famílias, das crianças que ocuparam essas terras. E aí, para levar a produção agrícola na frente, tinha organizações como pequenas associações que deram apoio técnico para melhorar as terras e viabilizar uma produção de milho ou arroz ou feijão para ter alguma coisa para comer no dia a dia, né? Isso era a situação que eu achei quando cheguei em 93. A região de Valadares é bastante seco, é muito quente no verão, tem falta de água e então a sobrevivência era muito difícil. Agora eu vou contar isso em alemão. In Brasilien sind ja Landbesetzungen von der Verfassung her möglich. Es ist möglich, unproduktives Land zu besetzen. Diese Großgrundbesitzer hatten ja riesige Ländereien zum Teil, wo es auch Ecken gibt, die einfach nicht mehr nicht bewirtschaftet werden oder wo es nicht lohnend ist für den Fazendeiro, den Großgrundbesitzer. Und das sind dann die Ecken, wo die dann vom MST, Movimento Sem Terra, ausgekundschaftet wurden erstmal. Also wo denkt man überhaupt nach über eine Landbesetzung? Man musste da erstmal hinkommen, man musste dann die ganzen Maschinen und Gerätschaften dorthin bringen mit Lastwagen auf schlechten Straßen oder gar keinen Straßen. Man musste die Leute zusammenbringen, das musste alles geheim gehalten werden, sonst wäre ja die Polizei oder der Fazendeiro auf die Schliche gekommen. Und dann ist praktisch in einer Nacht- und Nebelorganisation so ein Landstück besetzt worden, um erstmal Fakten zu schaffen. Es gab ja auch Fazendeiros, die dann auch Gewalt angewendet haben, um die Leute wieder loszuwerden, die auf ihrem Land waren. Also es war eine auch durchaus eine gewalttätige Szene. Und dann begann es, wie können die Familien, da waren die Kinder dabei, da waren Frauen dabei, auf diesem unproduktiven Land erstmal überleben. Das war eine sehr große Aufgabe, das Land zu verbessern. Überhaupt, es ist ja jahreszeitlich bedingt, wenn man den Termin festlegt, dann kann sein, dass es die Jahreszeit ist, wo gepflanzt werden muss, dann muss die Erde sofort bestellt werden. Wenn man im Spätjahr oder in der Trockenheit kommt, dann braucht man gar nicht anfangen, mit irgendwas anzupflanzen, dann hat es keinen Sinn. Insofern, waren die Landbesitzer vollkommen abhängig von Hilfe von außen. Also die Kirche hat sich engagiert, das MST, um Lebensmittel oder auch Planen beizubringen, um ein bisschen Schatten zu haben oder eine Art Zelt. Das konnte oft bis jahrelang konnte das dauern, bis mal dann die Landenteignung vor Gericht also festgestellt war und die Großgrundbesitzer dann auch entschädigt wurden. Die hatten schon Anspruch auf eine Entschädigung. Das Land konnte ihnen nicht einfach weggenommen werden. Dann ging es natürlich um viel Geld. Das musste ja von der Regierung kommen. Und dann am Ende stand, dass das Land verteilt war. Die Landbesetzungsfläche musste dann aufgeteilt werden auf die einzelnen Familien. Da gab es natürlich Riesendiskussionen. Welches Stück ist besser und welches ist schlechter, welches hat es weiter zum Wasser, ist unfruchtbarer, weniger fruchtbar. Also das war dann auch wieder in den Besetzungen selbst Riesendiskussionen, um da gerechte Lösungen zu finden. Okay.
Kann man vorstellen. Und jetzt ist es ja schon eine Weile her, dass du wieder zurück bist von den Projekten, also mehr als 15 Jahre. So. Und würde ein bisschen interessieren, ob du es nochmal geschafft hast, vielleicht nochmal hinzufahren und ein paar von den Projekten wieder zu besuchen oder Kontakte behalten hast zu Leuten, mit denen du da zusammengearbeitet hast. Ist es möglich, irgendwie die Projektarbeit da ein bisschen zu bewerten? Hat sich das gelohnt? Gibt es vielleicht eine Geschichte, die du erzählen kannst von einem Projekt, wo du sagst, da ist irgendwie das und das passiert und das hat sehr gut funktioniert? Como já você voltou faz mais de 15 anos e gostaria de saber se você conseguiu voltar para dos projetos que você estava trabalhando nesse tempo ou mantive os contatos com as pessoas lá e talvez pode nos dar uma impressão que você pensa na avaliação. Valeu a pena investir tanto energia nesses projetos? Que aconteceu com esses projetos lá?
Bem, eu não, até hoje não consegui voltar para Valadares, a região do Rio Doce, mas ainda tenho contatos com a diretoria do Centro de Assistência Técnica, que inclusive mudou o nome. O que eu sei fazer é que, quando eu já estava saindo, tinha fortes articulações de legalizar as terras. E também era a época que o Lula chegou, então eu sei que avançou bastante em termos de desapropriar os fazendeiros e dar as terras para os ocupantes. Assim, em relação ao Centro de Assistência Técnica, que é essa entidade onde trabalhei, essa entidade se também articulação em uma rede no sudeste do Brasil, em vários estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E até hoje tem entidades que avançaram mais do que outros, né? Por exemplo, o CACI até hoje não tem uma website para se informar. Isso é uma questão de recursos financeiros, mas eles avançaram muito na comercialização e no transporte de produtos das famílias para um mercado da agricultura familiar em Valadares, que foi construída uma casa para vender os produtos, né, com toda a infraestrutura, geladeiras para iogurte e outros, em outras regiões tinha polpa de frutas que foi produzido com os produtores. Então, no meu pensamento é que valeu muito, a agricultura familiar avançou e a sobrevivência no campo se garantiu, no meu pensamento. Então valeu a pena do investimento, que no caso do Centro de Assistência Técnica, que continuou quase até hoje com recursos da Alemanha, da miséria, e que viabilizaram a contratação de 2 ou 3 técnicos para assessorar as comunidades rurais. Agora eu vou explicar isso mais em alemão. Não, eu já fiz, né?
Não, em alemão.
Em alemão. Ich bin jetzt 1999 zurück. Es ist mir nicht gelungen, nochmal zurückzukehren, aber ich habe immer noch Kontakte zu den früheren Direktoren oder zum Vorstand des Vereins, bei dem ich gearbeitet habe, oder auch zu früheren Technikos. Also das waren damals schon auch studierte Leute, ich war der studierte Förster, das waren studierte Biologen oder Landwirte. Also die Arbeit war sehr qualifiziert und diese Leute haben sich professionell fortentwickelt und sind heute Professoren oder haben dann, als die PT dann an die Regierung kam und zum Beispiel Valadares hatte 16 Jahre jetzt die Präfektur gestellt mit der PT. Das war ein enormer Erfolg. Jetzt wurde sie abgelöst nach 16 Jahren. Das ist sehr traurig. Da sind sowohl in der Stadt als auch im Land natürlich die Arbeiten vorangegangen und das Überleben und die finanzielle Situation, auch die Transportsituation in den Landgemeinden und den Landbesetzungen haben sich stark verbessert.
Dann lass uns jetzt mal noch ein Lied hören und dann schauen wir rein in deine Arbeit bei der Cobra und in die Situation im Büro hier in Freiburg bzw. in Eichstätten. Wir hören jetzt Marine da Castro und genau, warum hast du diesen Song ausgesucht?
Marine da Castro ist ja eine im Moment sehr populäre brasilianische Sängerin. Ich glaube, sie ist so ziemlich, sie ist ja farbig und sie ist ein ziemliches Naturtalent, also sie hat eine ganz tolle Stimme. Und hier besingt, wir reden ja sehr viel über Natur und Landwirtschaft, hier besingt sie eben ein Serdaluz, ein Lichtwesen, und meint damit den brasilianischen Nationalvogel, die Gelbbauchdrossel, den Sabia.
Na, hören wir mal rein.
Se batizar, se transformar. manto branco ao se batizar, se transformou num sabiá. Dona dos versos de um trovador e a rainha do seu lugar. Sua voz então, ao se espalhar, corria chão.
Castro haben wir jetzt hier gehört und ihr Lied über den Sabia, den Nationalvogel. Jetzt wollen wir uns mit der Kobra beschäftigen, deiner Zeit in der Kobra. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen in den Alltag. Also was hast du vorgefunden, als du hier angekommen bist? Du hast gesagt, du hast erst als Freiwilliger ein bisschen gearbeitet und dann über das Projekt mit dem DED. Damals war das Büro ja in Eichstätten. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, so ein bisschen, wie lief das damals in der Kobra? Was waren da die Themen? Wie habt ihr gearbeitet? Bom, você explicou já que você começou a trabalhar na Kobra em 99 como voluntário e depois trabalhou dois anos, 2002, no programa do DED. Talvez nós podia explicar um pouquinho como foi nesse tempo, como foi o dia a dia na Kobra. O escritório era lá no Eichstätten, na roça, mais ou menos, da casa do Wolfgang, né? Talvez pode explicar um pouquinho quais eram os temas nesse tempo aí.
Aí, eu sabia que a Kobra existiu. O Wolfgang morou dentro da cidade de Freiburg, na época, quando eu conheci. E depois ele mudou-se para o campo, para uma cidade menor, não muito longe de Freiburg. E o Wolfgang era a Kobra e a Kobra era Wolfgang, né? Ele era o fundador e fundou essa articulação dos grupos, essa rede dos grupos. E tudo aconteceu na época quando eu comecei a trabalhar voluntário, era na casa particular dele. Aí tinha um espaço onde tinha um grande arquivo, já na época não tinha internet e tudo era por escrito. Eu tentei me lembrar, mas algumas coisas digitais a gente já...
Tive e-mail, né?
Genau, recebeu do Brasil com algumas novidades, né? E, mas principalmente dos anos... mais cedo, tinha um arquivo escrito de muitos livros e folhetos e o Wolfgang, ele viajou frequentemente para o Brasil e sempre levou as coisas que formaram o arquivo do Cache. Tinha um computador e o Cache era uma pessoa. O Wolfgang sempre trabalhou voluntariamente e ele se dedicou para criar e estruturar a entidade e fez tudo no tempo livre dele. A gente tinha lançado publicações também, mensais, para descrever a situação no Brasil para informar os interessados na Alemanha. Esse era o trabalho inicial e principal da Cobra, produzir alguma coisa imprimido que informar os interessados na Alemanha. E o meu tarefa era também o projeto que era para articular uma rede sobre a conservação das florestas tropicais do Brasil. E então criou-se dentro da Alemanha uma outra rede, mas de grupos ambientais, o foco de conservação de florestas, principalmente da Amazônia. E assim, eu estava viajando, inclusive, para o Brasil, para incluir a sociedade civil da Alemanha na implementação desses projetos que aconteceram na Amazônia ou na Mata Atlântica. Então, o dia a dia era muita comunicação, articulação dentro da Alemanha com outros grupos e incluir a sociedade civil nesses avanços da conservação de florestas tropicais e para barrear o desmatamento e transformação de florestas em pasto ou em plantio de soja, que aconteceu na época como acontece até hoje. Então, de vez em quando, o Wolfgang também trouxe CDs do Brasil, ou cassete, e então tinha uma variedade de informações e a questão da Copa também era conseguir recursos financeiros para inclusive imprimir folhetos e coisas assim, que a gente recebeu apoio da Pau para o Mundo, Brot für die Welt, ou Miserio, inclusive, para tocar o dia a dia na Cobra. Agora, em alemão, als ich 99 dann angekommen bin in Freiburg, habe ich mich sofort dann, ich war dann ja arbeitslos erstmal bei der Cobra gemeldet und habe da mit dem Wolfgang zusammen die Tagesarbeiten gemacht, also die Publikationen vorbereitet. Einmal im Monat gab es Nachrichten über Brasilien oder brasilianische Projekte. Es war dann auch die Zeit, wo es mit dem Internet begann. Ich habe es jetzt gerade auf der Website entdeckt, den ersten Webauftritt von Cobra mitgestaltet. Das war damals alles ziemlich kompliziert, das Content Management und zu günstigen Konditionen Speicherplatz bei irgendeinem Provider zu bekommen. Da hatte man einen solidarischen Provider in Hamburg, der uns da unterstützt hat. Ich habe mich technisch von einer Internetfirma unterstützen lassen können, alles kostenlos natürlich. Und dann ging es darum, schriftliches Material, Textmaterial gab es genug in der Cobra. Das konnte man ja eintippen oder es lag irgendwie digital vor, aber die Website muss ja auch aus Bildern bestehen. Da war im Cobra-Archiv natürlich auch einiges zu finden. Dann musste man das scannen und Bild bearbeiten, damit es alles in die Website reinpasst. Speicherplatz war ein Riesenthema, damit das Internet war noch lange nicht so schnell. Also deshalb musste man, die Abbildungen mussten klein sein, damit der Speicherplatz war limitiert für uns. Das war pures Geld. Aber wir haben so begonnen mit dem Webauftritt und abgesehen davon gab es natürlich, sobald es auch finanzielle Ressourcen gibt in der Cobra, dann muss eine Art von Buchführung etabliert werden. Und das ist mir dann auch zugefallen, haben da damit begonnen und die Projektmittel zu verwalten. Und inhaltlich hatte ich ja die Aufgabe, ein Tropenwaldnetzwerk in Deutschland zu unterstützen oder gar zu begründen. die Anstrengung der Deutschen, den Tropenwald in Amazonien und in der Mata Atlantica zu schützen, waren sehr groß. Es war ein politisches Anliegen. Und die deutsche Zivilgesellschaft sollte am Projekt teilnehmen. Die Projekte wurden auf Regierungsebene implementiert durch die GTZ. Und wir waren halt die Vereine und die interessierte Öffentlichkeit, die da reingeguckt haben und in die Projekte und Meinungen und Ansichten dazu geäußert haben, auch dann an Konferenzen teilnehmen konnten in Brasilien. Ich war da auch einmal, wo es eben darum ging, die staatliche Arbeit da mit zu beobachten oder gegebenenfalls auch Einfluss zu nehmen.
Du hast gerade gesagt, du hast das im Prinzip auch von der Pike auf gelernt mit den Webseitengeschichten, aber ich habe dann irgendwie auch gesehen in den Archiven, glaube ich, dass du dann auch Fortbildungen gegeben hast irgendwo und dann also sozusagen den Kurse, Internetkurse angeboten hast, wo dann Leute irgendwie auch gelernt haben, Webseiten zu bauen oder sowas. War das irgendwie auch noch mit angelegt in dem ganzen Projekt oder wie ist das dann alles entstanden? Und witzigerweise ist es ja auch so, dass ich heute diese Website mache und auch gerade, wir auch gerade die Buchführung umgestellt haben. Also es wiederholt sich irgendwie alles. Engraçado porque agora eu estou trabalhando com a página do Cova, o website, e a gente também está refazendo pouquinho a contabilidade, como realmente fazer uma transparência em uma organização onde você tem recursos entrando e saindo, né? E eu vi que você também deu como workshops de internet, você aprendeu tudo de Zeo. Isso é interessante para mim, não? É todo uma nova área para trabalhar. Talvez nos conta um pouquinho da mesa redonda desses tempos, como foi o Runda Tisch. Porque isso é uma coisa ainda grande na Cova, que a gente faz todo ano, e não sei quantas pessoas eram nesse tempo, como era preparado. A gente hoje faz um formulário online e eles fazem a inscrição e aí tudo certo do ponto, né? Muito mais fácil hoje, como foi nesse aquele tempo. Eu vou vielleicht gerne noch ein bisschen auf den runden Tisch eingehen. Wie lief denn das damals? Also heute machen wir natürlich auch noch jedes Jahr, ist immer sehr viel Aufwand, aber heute haben wir irgendwie Excel-Tabellen, viele melden sich online an, man kann E-Mails, jeder hat E-Mail und so. Wie lief das damals? Was hat der runde Tisch damals für einen Stellenwert gehabt?
Der runde Tisch läuft heute noch sehr, sehr ähnlich ab wie damals. Ich denke, damals konnte man 100 bis 120 Teilnehmer zählen, das war immer ein Erfolgsmesser. Es war immer brasilianische Beteiligung da, also irgendein Hilfswerk ist es gelungen, Brasilianer einzuladen, um eben auch die wirklich fundierten Diskussionen liefern oder leiten zu können. Natürlich, damals ist alles schriftlich gegangen, was heute vielleicht digital geht mit der Anmeldung, aber der Aufwand war damals schon sehr groß. Auch speziell, das ist ja auch einmalig, diese Übersetzung, die simultane Übersetzung.
War damals auch schon.
War damals auch schon und war ein Riesenbeitrag von Martin Henschel, der das auch damals schon organisiert hat. Und ja, und auch es war immer schwierig, eine Mikrofonanlage zu bekommen, kostenlos. Es war alles in sehr geringen Budgets gefasst, ne? Das war immer. Wenn da nachher zum Schluss noch ein paar tausend Euro zum Unterhalt der Cobra dabei rausgesprungen sind, war es gut. Ne? Die Cobra hat versucht, die Finanzen zu bekommen. Und aber es war schwierig, da so viel zu generieren, dass die Cobra sich auch selber noch ein bisschen unterhalten konnte davon. Die, ja. Agora eu vou contar um pouco da mesa redonda que é um evento anual que a Cobra toca desde, não sei, 1995 ou não sei o quê. Sempre no, perto de Natal, no final do ano, se reúnem representantes ou interessados de grupos de solidariedade e sempre tem brasileiros convidados das dass Hedges, die algumas organizações muito relevantes e muito mais bem muito melhor articulado do que a Cobra, que que levam ou chegam com as novidades e as análises muito mais profundas que a gente pode do que a gente pode fazer de longe, né? Eles vivem lá no Brasil e fazem um trabalho de melhorar a discussão e a conscientização para os alemães, né? Que nem todo mundo tem a possibilidade de viajar para o Brasil, mas tem interesse, então vai nesse evento da Mesa Redonda e podem discutir junto com e perguntar as coisas que não entendem se de longe, né, da Alemanha para o Brasil. E assim sempre foi um grande sucesso ter mais 100 ou 120 pessoas participando.
Ja, die Zahlen sind ungefähr gleich geblieben. Also wir haben jetzt auch rund 100, 130 Leute, die daran teilnehmen. Bilinguale Übersetzung gibt es, genau. Mittlerweile dokumentieren es vielleicht wir noch ein bisschen mehr. Also es gibt dann immer Protokolle. Wir nehmen alles auf mittlerweile, auch auf Deutsch und Portugiesisch, und stellen es auf die Webseite. Also man kann es auch nachhören. Aber spannend. Da gibt es ja auch eine Kontinuität und es ist ja auch schön, wenn man auch was aufbauen kann, wo es eine gute Vorarbeit gibt und wo es funktioniert. Mhm. Und wo ja auch, zumindest was unsere Evaluation betrifft, das alles immer sehr gut läuft. Laufen tut auch sehr schnell die Zeit und die ist jetzt nämlich leider schon bald vorbei. Mhm. Deswegen verabschieden wir uns und wir würden uns gerne verabschieden noch mit einem Lied. Und was hast du dafür ausgesucht? Erstmal noch vielen Dank, dass du hier dabei warst und dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast. A gente já está no final do programa, mas quero se despedir com uma música. Muito obrigado a Hartmut, que compartilhou seus pensamentos aqui. E você trouxe a última música, que é?
Ist nochmal eine Musik über das Landleben, über die Hossa. Então é um grupo, Coisa da Família, ou Coisa de Família, se chama, e canta sobre Isso é Fundo de Quintal. Muito animado. Forró, pagode.
Isso
aí. Muito legal.
Forró.
O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal. É pagode pra valer.
O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal.
Vem contando pra gente, vira presidente, vai chegar aqui. Uma cara de anjo tocando seu banjo, Arindinho Cruz. E Dona Ivone Lara, essa joia tão rara, tão cheia de luz. E lá vem o Sombrinha fazendo harmonia com seu cavaquinho. Vai deixar um partido com um cara chamado Zé Capacotinho. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal. Com seu violão.